Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Es gibt nur den einen Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Und den kennen wir, zweifelsfrei, bis in die Einzelheiten. Die Umstände der unbefleckten Empfängnis, die Gefahren und Wanderungen während der Schwangerschaft, die Geburt unter dem Stern von Bethlehem, die Verfolgung des Kleinkindes, seinen jugendlichen Mut, Taufe und Prüfung in der Wildnis, die Wundertaten und Lehren, Verrat, Kreuzigung und Tod. Und schließlich die Auferstehung. Die bekannteste Biografie der Welt, wundersam, heilig, einmalig.
Und was, wenn diese Biografie des Jesus von Nazareth gar nicht so etwas Besonderes wäre? Wenn er sie teilen würde mit zahllosen religiösen Persönlichkeiten vor ihm, mit Göttern aus verschiedenen Zeitaltern und Kulturen, die alle am 25. Dezember das Licht der Welt erblickten, jungfräulich gezeugt wurden, Wundertaten. So wie es behauptet wird, von dem indischen Krishna und dem griechischen Dionysos, vom ägyptischen Osiris, dem germanischen Odin, mit Attis von Phrygien oder dem persischen Mithras, von Baal, Tammuz, Prometheus, Horus. Dann, so der kanadische Theologe Tom Harper, bleibt kein Stein auf dem anderen.
There were 16, at least 16 crucified saviors in antiquity, about 50 sun gods of various.
Ich habe in der Geschichte der Religionen nicht weniger als 16 gekreuzigte Weltenretter und ungefähr 50 Sonnengötter unterschiedlicher Art gefunden, die früher in unterschiedlichem Maß genau das gleiche Leben wie Jesus Christus führten. Und wenn man dann nicht weniger als 180 exakte Parallelen in den Biografien von Jesus und dem ägyptischen Sonnengott Horus findet, 180, wo beide exakt gleich zitiert werden mit Sätzen wie »Ich bin das Brot des Lebens« oder »Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben«. Aber bei Horus 2000 Jahre vor Christus, dann raubt einem das den Atem.
Was da auf den ersten Eindruck in Frage gestellt wird, ist nicht weniger als die Authentizität eines Religionsbringers. Die Originalität einer Botschaft, aus der in den letzten 2000 Jahren eine Weltreligion wurde. Als wäre da eine Lebensgeschichte eines Heilands aus früheren Versatzstücken gebastelt worden, als sei seine Lehre woanders abgeschrieben. Der Verdacht eines Plagiats ungeheuren Ausmaßes.
Schlimmer noch, es mag sich für die Gläubigen anfühlen, als seien mit der Vervielfachung der Eckpunkte des Lebens Jesu Christi in der Biografie heidnischer Götter der Mittelpunkt des Glaubens, das Zentrum der Gebete, die personalisierte Hoffnung geraubt. So eine Nachricht geht an die Substanz, sagt der Schweizer Pfarrer und Forscher an der Geschichte der Religionen Felix Straubinger.
Wie interpretieren die Christen das? Für den Christen ist das Heidentum schlicht und einfach überwunden, das ist vorbei. Und darum hört man sich das schon gar nicht an. Man weiß es vielfach gar nicht, dass es diese Bezüge gibt. Und wenn man es wüsste, dann würde natürlich ein Riesenaufschrei sein unter den meisten Christen. Das ist ja ungeheuerlich, das ist eine Abwertung der Bedeutung Christi und seiner Auferstehung. Also wie interpretiert die Christenheit diese Dinge? Die interpretiert das gar nicht anders als Blasphemie. Das ist Heidentum, und wer mit solchen Dingen kommt, der ist halt einfach nicht bekehrt, der ist noch im Heidentum zu Hause, nicht?
Solche Reaktionen gab es schon im frühen Christentum, wenn den Kirchenvätern vorgeworfen wurde, die Heilsgeschichte mit Versatzstücken aus anderen Biografien aufgewertet zu haben. Entweder man verweigerte die Aussage. Oder man sprach angesichts der unwiderlegbaren Beweise vom Wirken heidnischer Dämonen der vorchristlichen Vergangenheit. Doch Ignoranz und verzweifelte Abwehr nutzen recht wenig angesichts zunehmender Daten und Belege, welche die geschichtliche Forschung bis heute hervorgebracht hat. Denn das Christentum, mit dem wir unsere Zeitrechnung beginnen, ist ja vor 2000 Jahren nicht einfach gänzlich neu vom Himmel gefallen. Es ist vielmehr Teil einer fast unendlichen Kontinuität von immer wieder neu überlieferten Geschichten über die existenziellen Fragen zwischen Himmel und Erde.
als die nach aller Wahrscheinlichkeit historische Figur eines Joshua oder Jesus die Bühne der Weltgeschichte betrat, dürfte es eine Vielzahl von miteinander verwobenen Traditionen, Geschichten und Mythen gegeben haben. Schon im Alten Testament war die jüdische Religion mit zahlreichen anderen Traditionen vermischt worden. Und so traf die Botschaft Jesu vor 2000 Jahren auf das geistige Erbe der gesamten Antike. Die griechische Philosophie und ihren Einfluss auf das hellenistische Judentum, die frühen Götter und Göttinnen des Nahen Ostens und Urstromtals, die frühe Astrologie der Babylonier und Chaldäer, die Kenntnisse über altägyptische Mythen. Sie alle waren geteilte Schätze eines kulturellen Raumes, meint der Religionswissenschaftler Jörg Rübke.
Diese Auseinandersetzung mit den Vorreligionen ist auf der einen Seite geprägt von vielfachen Nützlichmachungen des Materials, was man dort vorfindet. Insofern ist das immer eine Gratwanderung, diese Rückbeziehung, die Aufnahme von Elementen, die in der umgebenden Kultur als attraktiv aufgefasst werden, und der Versuch, sich davon abzusetzen und das Neue deutlich zu machen. Aber das, was über diese Person erzählt wird, was an Geschichten über diese Personen produziert wird, das sind ja oft Produkte, die dann erst in Jahrzehnten, wenn nicht gar Jahrhunderte nach dem Tod dieser Personen überhaupt entwickelt werden und die dann ganz bestimmte Zielsetzungen haben, die werben sollen für eine Religionsgemeinschaft, für bestimmte Überzeugungen und dann entsprechend mit attraktiven Elementen aufgeladen werden.
Müssen wir unseren Blick auf Leben und Wirken Jesu Christi ganz neu justieren? Kann es sein, dass da ein heiliger Mann sein Leben lebte, wanderte, eine tiefe Botschaft hatte, predigte, heilte? Und dann lang nach seinem Tode daraus eine Geschichte gemacht wurde, wie heute ein Skript in Hollywood für einen erfolgreichen Blockbuster. Mit lauter attraktiven Versatzstücken, um die Ungläubigen zu überzeugen und die Geschichte eines Glaubensrebellen anzupassen an die Erfordernisse einer Staatsreligion, fast wie eine inszenierte Werbestrategie.
Ob nun gewollte Manipulation oder Vermischung von Mythen, Geschichten, Daten, auch viele moderne Theologen gehen davon aus, dass die Heiligenlegende, so wie wir sie heute kennen, erst gut 300 Jahre nach dem Leben und Sterben Jesu Christi zur verbindlichen Lehre wurde. Nämlich auf dem Konzil, das Kaiser Konstantin im Jahr 325 in der kleinen Stadt Nicäa in der Nähe des heutigen Istanbul einberief, um den Streit der verschiedenen Bischöfe zu beenden. Doch da geschah noch viel mehr, sagt der kanadische Theologe Tom Harper.
Vor dem 4. Jahrhundert war das Christentum sehr anders als nach dem Konzil von Nicäa. Da veränderte sich die ganze Geschichte. Im Zentrum dieses Wandels stand die Zusammenstellung einer Jesuslegende, die sich an den universellen heidnischen Mythen orientierte. Genährt von der griechischen Mythologie, davor schon erzählt von den alten Sumerern und von den alten Ägyptern. All diese Mythen goss man literarisch in eine jüdische Form und erklärte sie zu einer buchstäblich wahren Geschichte.
Der anglikanische Priester Tom Harper veröffentlichte seine Forschungsergebnisse in dem Buch »Der heidnische Heiland«, in dem er dazu aufruft, Jesus als mythologische Figur zu begreifen, in der sich die großen Menschheitsfragen spiegeln, nicht aber als geschichtliche Figur, als Individuum mit einmaliger Biografie.
Mythen aber erzählen keine wahren Geschichten, auch wenn ihr Inhalt Weisheit und Wahrheit transportiert. Mythen sind Geschichten, in denen jeder einzelne Mensch Elemente seines Lebens und seiner Fragen beantwortet findet und die ihm zeigen, dass sein individuelles Drama Teil einer viel größeren Geschichte ist. Fragen von Geburt und Tod, von Wirklichkeit und Wundern, von Licht und Dunkelheit, von Vertrauen und Verrat, von Liebe und Glaube. Mythen arbeiten mit Symbolen. Dazu gehören bei allen heiligen Biografien, ja selbst bei römischen Kaisern, besondere Geburtsumstände wie die Jungfrauengeburt. Und in der Regel braucht jeder gute Mythos das Muster der Heldenreise, sagt der Berliner Privatgelehrte und Astrologe Werner Held.
Ich betrachte die Mythen ein Stückchen so wie einen großen Setzkasten. Es gibt diesen Mythos für das, diesen Mythos für das, diesen für das. Und es gibt aber schon bestimmte Punkte, die in mehreren Mythen auftauchen. Dass es Opferungserfahrungen, Zerstückelungserfahrungen, Wiedergeburt gibt. Das findet man schon in mehreren Mythen. Es gibt auch Vorstellungen eines Jenseits, die natürlich immer anders geartet sind. Ein Mythos bildet eben auch einen Entwicklungszustand einer Kultur ab. Dementsprechend finde ich dort mehr Verschiedenheiten als die Gleichheiten. Also eine gewisse gemeinsame Struktur gibt es schon, aber ich würde nicht von Abschreiben oder solchen Dingen oder bewussten Kopieren reden. Obwohl es das natürlich auch gibt, dass schon bekannte Bilder, dass die Bilder der alten Kultur ein Stückchen mit eingehen und wie integriert werden. Das ist so eine Art natürlicher Prozess des Einfließens.
Was aber sind das für Gleichnisse, Analogien und mythische Elemente, die da seit Jahrtausenden durch die Geschichte, ihre Kulturen und Religionen wandern? Wo mag der Beginn der Suche nach dem Göttlichen gelegen haben, nach ordnenden Prinzipien, die größer scheinen als die Regeln der Menschen?
Menschen werden wahrscheinlich im Erleben der Natur und ihrer Rhythmen, im täglichen Wechsel von Tag und Nacht, im Himmel und seinem Rhythmus von Sonne, Mond und Sternen, göttliche Ordnungen gesehen haben, vermutet der Astrophysiker Harald Lesch.
Man denke sich nur, jemand, der in der Wüste nachts einen Sternenhimmel sieht, der kann ja nur auf die Knie gehen und dem Herrn auf den Knien danken, was für ein wahnsinniges Schauspiel da über ihm passiert. Aber dann wird natürlich gedeutet. Und das Erste, was man relativ schnell erkennt, sind Regelmäßigkeiten. Und eine ganz wichtige Regelmäßigkeit ist die Sonne, die morgens aufgeht und abends unter. Ohne die Sonne wären wir nicht. Und das nächste Zeichen sind die Phasen des Mondes, die eine andere Periodizität haben, eben ein Monat. Der Mond ist das Licht der Nacht. Und auch das wieder ein hoffnungsvolles Zeichen. Und das Gleiche galt dann irgendwann auch natürlich, wenn man lang genug den Himmel beobachtet, für die Sternzeichen, die am Himmel erscheinen. Und das sind ja alles Zeichen einer gewissen Ordnung. Und für diejenigen in den frühen Kulturen war die Ordnung natürlich immer mit einem Ordner verbunden, mit den Göttern. Die Götter sind für die Ordnung zuständig. Die Sonne ist das zentrale Licht der Welt. Und dass man einen solchen Körper oder ein solches Objekt am Himmel anbetet, ist, glaube ich, so klar wie nur irgendwas. Die Sonne ist die Grundlage von allem Dasein auf dem Planeten. Deswegen werden alle Grundreligionen natürlich im Grunde solare Religionen sein. Und die lunaren kommen danach.
Was außerhalb dieser konstanten Dynamik am Sternenhimmel, an Mond und Sonne immer gleich blieb, waren die Winter- und Sommersonnenwenden sowie die Frühlings- und Herbst-, Tag- und Nachtgleichen. Als das im ewigen Wandel einzig Bleibende galten sie als göttliche Wendepunkte.
Wendepunkte, an denen, wie Ende Dezember, die Phase der mit dem Tod verbundenen Dunkelheit ihren Tiefpunkt erreicht und das Licht wieder zu obsiegen beginnt. Nach dem alten julianischen Kalender war dieser Tag der 25. Dezember, im korrigierten gregorianischen ist er auf den 21. Dezember nach vorn gerutscht. Kein Wunder, dass scharenweise Göttern, Heiligen, Königen und Kaisern der 25. Dezember als Geburtsdatum angedichtet wurde, sagt der Astronom Harald Lesch.
Was könnte es Besseres geben, als dass genau an diesem Tag zum Beginn der Lichtzeit wieder natürlich eine Lichtgestalt auftaucht und dann eben, wenn nicht Erlösung, doch zumindest die Hoffnung bringt, dass es demnächst besser wird. Insofern ist es kein Wunder, dass natürlich dieser Tag oder dieses Zeitintervall gegen Ende unseres heutigen Jahres von ganz besonders großer Hoffnung geprägt ist. Insofern ist es kein Wunder, dass Religionsstifter oder wichtige Personen der Religion aus der dunklen Zeit kommen und hineinführen in die hellere Zeit. Ja.
Es ist ein illustres Geburtstagsfest, was da in den Himmeln gefeiert werden könnte. Unterschiedliche Historiker nennen den 25. Dezember als Geburtstag für Attis von Phrygien, Krishna, Dionysos, Mithras, Osiris, Odin, Baal, Indra, Bali, Tammuz, Thor, Adonis, Prometheus und manchen anderen. Schwer nachzuweisen im Einzelfall, nichtsdestoweniger in dieser Dichte erstaunlich. Und der letzte in der Reihe war Jesus, dessen tatsächliches Geburtsdatum Historiker am 17. September vermuten. Alles Söhne des Lichts? Lichter der Welt?
Zufall? Absicht? Oder einfach eine Wanderung mythischer Geschichtsfragmente?
Die Vielzahl dieser Parallelen zwischen Jesus und dem ägyptischen Gott Horus ist sicherlich ein Musterbeispiel für das, was da passieren kann.
Kommentiert der Religionswissenschaftler Jörg Rübke.
Judentum der hellenistischen Zeit, also der Zeit, in der Jesus auftritt, und Kenntnisse altägyptischer Mythen, das ist ein Raum. Also man hat einen geteilten Schatz von Erzählungen und diese Erzählungen können jetzt mobilisiert werden, in der einen wie in der anderen Richtung.
Denn heute ist auch fast unauflösbar, ob die Horusgeschichten vor 4000 Jahren sich erst in den letzten 2000 Jahren so veränderten, dass sie klingen wie die Jesusbiografie. Ein anderer Fall hingegen ist der Sonnengott Mithras, der im Rom der ersten nachchristlichen Jahrhunderte verehrt wurde. Nicht genug, dass die heiligen Rituale der damaligen Konkurrenzreligion eine Art Abendmahl kannten, bei dem symbolisch der Tod überwunden und Hoffnung für eine Zeit danach vermittelt wurde. Dieser Gott ist offenbar auch der Pate dessen, was wir heute Weihnachten nennen. Festgelegt in jenen historischen Konzilen im 4. Jahrhundert, unter heftigem Protest der Anhänger des Mithras-Kults, sagt Georg Grübke.
Ein Fest, das wir dann aber auch erst in Quellen aus diesem 4. Jahrhundert als Fest des Sol Invictus, des unbesiegbaren Sonnengottes, und damit ist Mithras gemeint, kennen. Das Ganze passiert in einer religionsgeschichtlichen Situation, in der die Metapher, die Sonne steht für den einzigen, den höchsten Gott, eine ganz große Rolle spielt und bei Christen wie Nichtchristen das Verständnis von Gottheit und göttlicher Macht überhaupt prägt.
Was auch im Konzil von Nicea festgelegt wird, ist das Datum des Osterfestes. Ein klassisches Beispiel dafür, wie Religionsgeschichte Altes kultiviert und mit Neuem vermischt.
Traditionell feierten die vorchristlichen Religionen zu dieser Zeit wohl ausschweifende Fruchtbarkeitsfeste, was heute noch im Symbol des fortpflanzungsfreudigen Osterhasen erkennbar ist. Die frühen Kirchenväter orientierten sich zunächst am jüdischen Pessachfest zum Frühlingsanfang, wollten aber nicht den gleichen Tag nutzen wie die jüdische Religion. Also wählten sie einen Tag nahe der Frühlingstag- und Nachtgleiche, nur etwas nach hinten verschoben, den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Auch hier also solare und lunare Symbole. Die allegorische Botschaft aber bleibt. Ab Ostern hat astronomisch die Sonne, metaphorisch das Licht über die Finsternis oder das Leben über den Tod gesiegt.
Sonnenmetaphern und Lichtmetaphorik scheinen gerade im 3. bis 4. nachchristlichen Jahrhundert fast allgegenwärtig. Da mögen die Mythen, Feiertage und Geschichtsfragmente von Sonnengottheiten wie Osiris, Horus und Mithras gerade recht gekommen sein. Vielleicht ein Versuch der frühen Mission, Polytheisten, Naturgläubige und Sonnenverehrer leichter zum christlichen Glaubensbekenntnis bewegen zu können. Und dem frühen Christentum gelingt es durch die Übernahme von Festtagen, Metaphern und Ritualen tatsächlich, den Mithras-Kult ins Abseits zu schieben.
Man kann die Bezüge zu solaren Religionen aber auch noch anders interpretieren. Bis heute ist es eine beliebte religiöse Metapher, Jesus als das Licht der Welt zu bezeichnen. Deshalb plädieren zahlreiche Astrologen für eine Sichtweise, die Jesus Christus als eine symbolische Verkörperung der Sonne verstanden wissen wollen, quasi als Sonnengott und religionsgeschichtliche Fortsetzung der altägyptischen Mystik. So auch der Hamburger Astrologe Michael Mayer.
Licht ist Leben. Die Hauptlichtquelle in unserem Sonnensystem ist natürlich die Sonne. Und hier würde sich kein Ding bewegen ohne die Sonne. Und alle Lebensformen sind ein Produkt dieses Liebesspiels von Mutter Erde mit der Sonne. Und das macht natürlich die Sonnenverehrung und die Lichtsymbolik der alten Hochkulturen durchaus verständlich. Und das macht natürlich das Licht zum Symbol des Lebens schlichtweg.
Solche Interpretationen finden sich auch in so manchen Verschwörungstheorien. Sie wollen mit dem Hinweis auf die Parallelen zu anderen Heiligen und Sonnengöttern die christliche Botschaft als Humbug und Betrug machthungriger Kirchenväter entlarven. Differenzierte Beobachter verstehen die Sonnenmetaphern rund um Jesus Christus eher als einen Hinweis auf das spirituelle Licht seiner Botschaft und empfinden beispielsweise die Bergpredigt symbolisch wie das Licht eines neuen Bewusstseins. Denn der Kern der christlichen Lehre muss von den mythischen Versatzstücken nicht notwendigerweise berührt sein.
Verwirren kann eine solche Heiligenbiografie von der Stange aber allemal. Dazu gehört auch die Verwendung astrologischer Symbole und Metaphern durch die frühen Kirchenväter, während sie die Astrologie als Aberglaube verbannten. So hatte sich die Theologie auf allen Ebenen vom zyklischen Weltbild der Sterndeutung abgegrenzt, griff aber mit der Betonung der zyklischen Eckdaten der Tag- und Nachtgleiche auf sie zurück.
Und auch die Betonung des Sterns von Bethlehem, astronomisch eine alle 20 Jahre auftretende helle Lichterscheinung durch die scheinbare Nähe von Jupiter und Saturn, wirkt dann eher wie ein Griff in die populistische Trickkiste, um auch dem letzten Zweifler deutlich zu machen, welch weltbewegendes Ereignis die Geburt Jesu war, sagt der evangelisch reformierte Pfarrer und Buchautor über den Dialog zwischen Christentum und Astrologie, Felix Straubinger.
Die alten Sumerer im Nahen Osten hatten ja schon astronomisch-astrologische Kenntnisse. Um die Bedeutung der Geburt Christi zu betonen, brauchten die neutestamentlichen Autoren selbst dieses alte Wissen. So wie wenn sie sagen wollten, seht sogar im kosmischen Sinn, am Himmel droben wird sichtbar, dass jetzt der Messias gekommen ist, der erwartete Retter der Welt, nicht?
Es scheint, als müssten die christlichen Gläubigen akzeptieren, dass dem Messias allerlei biografisches Schmuckwerk angedichtet wurde, das nicht immer kompatibel war mit der Botschaft Jesu. Besteht ein gläubiger Christ auf der Einmaligkeit der Biografie des Religionsgründers, dann müssen die astrologischen Bezüge und Ähnlichkeiten zu anderen Göttern irritieren und fast wie Werbetricks wirken.
Ganz anders aber, wenn der Glaube an Jesu Christi nicht an der fragwürdigen historisierten Biografie des Messias klebt, sondern den Fokus auf seine Botschaft legt. Ganz anders zudem, wenn die biografischen Daten von Jesus nicht als buchstäbliche Wahrheit verstanden werden, sondern als Symbole, Metaphern und Analogien für die großen Fragen der menschlichen Existenz. Geburt und Tod, Liebe und Mitgefühl, Vertrauen und Verrat, Glaube und Hoffnung. Ganz anders auch, wenn das Erscheinen des christlichen Heilands nicht als Besitz der Kirche verwaltet wird, sondern als Ereignis von kosmischer Bedeutung. Deshalb plädiert auch der Erfurter Theologe Jörg Rübke für ein Ende der Verwechslung von Wahrheit und Mythos.
Mir scheint, dass der wirkliche Konfliktfall ja der ist, wo Gestaltungen, Erzählungen, die wir unvoreingenommen mit Legende, mit Mythos ansprechen würden, nun als historische Daten behandelt werden. Das sieht man im Christentum, das sieht man im Islam, wie schwierig es dann oft ist, mit solchen Entdeckungen, mit solchen Parallelen umzugehen. Wenn man diese Sackgasse verlässt, dann ist es genau dieser Weg, also sich nicht mit dem Versuch zu begnügen, Erzählungen, mythische Elemente als historische zu nehmen, sondern sich die Frage zu stellen, warum wird so erzählt, was soll diese Symbolik?
Dann, so glaubt der vergleichende Religionswissenschaftler, wird der Blick wieder frei auf die eigentliche Botschaft. Dann kann sie auch, gemäß den Anforderungen der Zeit, immer wieder neu gelesen, interpretiert und verstanden werden. Dann muss sie nicht biografisch und inhaltlich eingefroren werden, weil sich Geschichte eben nicht verändern kann.
Es ist auffällig, dass die Theologen, die sich mit der lange geheim gehaltenen und dann nur hinter vorgehaltener Hand diskutierten biografischen Ähnlichkeit so vieler Heiliger beschäftigt haben, letztlich fast alle dafür plädieren, die Geschichte Jesu und das Neue Testament als Mythos zu lesen, nicht als Wahrheit. So auch Tom Harper, Autor des Buches »Der heidnische Heiland«.
Religion is mythology. Misunderstood. That is to say, literalized.
Religion ist missverstandene Mythologie. Sie benutzt Mythologie, als handle es sich um Geschichte, anstatt sie als Analogie zu inneren Fragen des Menschen zu lesen, die zeitlose Themen der menschlichen Existenz aufgreifen. Mythen sind das Werkzeug, mit der die Altvorderen Wahrheit ausdrückten. Sie glaubten nicht an die Geschichte, weil die immer einseitig und subjektiv ist. Mythen sind etwas, was nie war, aber immer ist, weil sie etwas Zeitloses transportieren. Es ist deshalb nicht nur ein Mythos. Es ist ein Mythos.
So taucht der uralte Konflikt wieder auf, wie nun die Bibel eigentlich zu lesen sei, als göttliches Gesetzbuch oder als Metapher. Eine Lösung wird es auch hier nicht geben. Dem verunsicherten Christen empfehlen die Theologen, sich neugierig mit der Vielfalt der Traditionen zu beschäftigen, die in den biblischen Texten verborgen sind, anstatt auf fundamentalistischen Wahrheiten zu beharren.
Und die nüchterne Wissenschaft der Sterne, aus der die meisten Religionen letztendlich kommen, rät dazu, sich emotional nicht zu sehr zu empören über die mythologischen Wurzeln unserer nicht einmaligen Religion. So zuckt der Astrophysiker Harald Lesch leise mit den Schultern und sagt:
Da der Mensch hauptverantwortlich ist für seine Religion, wird er diese Religion entwickelt haben. Und zur Entwicklung gehört natürlich, dass komplexere Religionen sich zusammensetzen aus einfachen Bausteinen. Wie alles Komplexe sich aus einfachen Bausteinen zusammensetzt. Und dann kann man natürlich diese einfachen Bausteine nehmen. Man kann die Lieder nehmen, man kann die Symbole nehmen, man kann die zeitliche Zuordnung nehmen. Dann wird zwangsläufig eine neue Religion das, was bei einer alten Religion erfolgreich gewesen ist, aufnehmen und etwas dazunehmen. Alles, was uns umgibt, ist ein Evolutionsprodukt. Warum sollen Religionen kein Evolutionsprodukt sein?